Азов Мосоху, ве Азов Мосоху, ве Азов Мосоху, ве Азов Мосоху.
Ja, wunderbar, wunderschönen Tag. Das war gerade, Simon hat gerade gefragt, was es ist. Ich habe hier gerade auf Lautsprecher die Intro-Melodie gehabt, um mich auch direkt in den Podcast einzufühlen, dass ich selber auch höre, was für ein Intro ist. Weil das ist natürlich nur auf dem Band eigentlich und nur für euch Zuschauer bestimmt. Und jetzt habe ich selber reingegroovt, weißt du. Nee, es war ein Versehen. ja, wunderbar, wunderschönen guten Tag zu Wer Asaf muss auch Osaf, der Podcast mit Simon Pierce und Fries. Simon Digi, grüß dich, wie geht's dir?
Grüezol, alles bestens.
Ja?
Ein bisschen müde bin ich, ehrlich gesagt.
Corona bestimmt.
Corona, im Zweifel immer Corona.
Ja. Im Zweifel Corona. Ja. Das heißt müde, aber du hast aber gestern gefeiert, gibst doch zu.
Nee, ich bin aufgetreten in Eggenfelden.
Da, wo der Kübelberg
herkommt,
oder?
Da, wo der Kübelberg herkam. Wahrscheinlich. Ja. Und Nepo Fitz auch.
Ah, geil.
Und noch irgendjemand.
Der war auch richtig berühmt auf jeden Fall.
Der war auf jeden Fall auch in seinem Bekanntenkreis durchaus, konnten die Namen bis zum Vornamen sogar.
Ja.
Im engeren Verwandtenkreis.
Einige kennen sogar die Initialien. So bekannt war der.
Oder die Initialen.
Meine ich doch. Das waren die Cerealien gemischt mit den Initialen.
Die Initialen schmecken hervorragend.
Ja. Leckere Initialen.
Ah, und Frostis. Ja. Und dann irgendwie war ich dann erst zu spät hier und hier saß dann noch meine Schwester, die hat Baby gesittet mit der Hanne, mit einer Freundin und meine Freundin, Verlobte. Und dann kam auch noch der Basti. Und dann haben wir noch, also gar nicht viel, ich glaube, wir haben noch zwei Bier in der Küche getrunken und sind dann noch kurz in die Highbar gegangen und haben da noch ein kleines...
Dein Name ist Programm.
Ja, genau. Da gibt es nur Marihuana von Bob Marley. Ja. Und ja, aber da war es halt dann doch irgendwie 3:45, bis ich im Bett war. Und ich bin halt mit dem Kleinen aufgestanden um 6:45. That's why.
Nicht schlecht. Da kann man schon mal müde sein, aber Mittagsschlaf hast du gemacht.
Ja, ein bisschen mit ihm halt mit.
Ja. Das mache ich übrigens auch ab und zu. Das machen wir ganz geil, wenn ich so, ich habe ja so...
Mittagsschlaf ist tatsächlich unterbewertet. Ich habe das, ich mache das auch schon vor dem Kind, habe ich das immer mal gern gemacht. Außer ich habe eh bis mittags gepennt, dann habe ich sie meistens gespart.
Aber habe ich gleich in einem gemacht, einfach 10 Stunden am Stück, da hast du es gleich inkludiert.
Ja, ich habe es gleich mitgenommen, aber sonst ist es tatsächlich was Geiles. Ich mache das auch oft vor Auftritten gerne, dass ich so, wenn ich irgendwie extern spiele, wenn mit Hotel, dann lege ich mich immer gerne noch mal so ein bisschen kurz mal im Hotel einmal ab. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, nervös oder wie Leute vor den Shows sind. Und ich bin gar nicht der Einzige. Viele sind so 3 Stunden davor, kriegt man nochmal so eine Müdigkeit. Vielleicht, das, weil der Körper denkt, okay, jetzt ich muss nochmal Energie auftanken.
Ich kann das bestätigen, bei mir liegt das aber definitiv einfach daran, dass halt ich meistens nur 5 Stunden geschlafen habe, dann 5 Stunden Zug gefahren bin. Und dann ist so eine Stunde Schlaf nochmal richtig geil, bevor man auflegen muss, auf jeden Fall.
Ja, gut, das ist ein anders motivierter.
Ja. Aber das macht tatsächlich Sinn. Also so eine Stunde, was ich richtig geil finde, ist es ist eine Runde Sauna, wenn das Hotel eine Sauna hat, eine Runde Sauna, dann eine Runde schlafen und dann so kalt duschen und dann bist du so, yeah, okay.
Ja gut, da muss man, wenn man genug Zeit hat, weil nach dem Saunen ist man dann wirklich schlapp. Also ich
weiß, aber das ist halt dann wirklich auch so eine erholsamer Stunde, so eine Stunde so richtig so, wow, okay. Mag ich gerne.
Mag ich gerne mögen.
Mag ich gerne. Und wie war die Besucherzahlen bei euch?
Gut, ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Es waren 12 wie immer. Nee, Quatsch.
Alles 12 waren da.
Es sind auch keine Karten zurückgegeben worden. Es war auch irgendwie...
Okay, cool.
Eventim war einer, unter anderem einer der Ticketanbieter. Und die hatten eine falsche Uhrzeit draufgeschrieben auf die Tickets. Da stand 21 Uhr anstatt 20 Uhr Beginn. Und die Leute konnten dann über Facebook, WhatsApp, Insta und halt direkt alle informiert werden und kamen auch alle. Also
okay, cool.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass vielleicht auch welche ausfallen. Lisa hat am Freitag Quatschclub gemacht und da kamen tatsächlich, ich glaube, 60 Gäste nicht, die aber Karten gekauft hatten.
Ja, das ist auch meine Erfahrung eher. Also ich habe letzte Woche war Trier und Freiburg. Mhm. Und Freiburg eigentlich immer so Gmadewiesen, immer bumsvoll. Waren halb so viele Leute da. Da haben die Leute auch berichtet, am Konzert, am Vortag, sind auch ganz nah am Semtag, sind ganz, ganz viele Leute nicht gekommen, die Tickets hatten. Also ist immer so, keine Ahnung, ist ein paar Prozent, kommen immer, auch passiert halt, sind krank oder haben es vergessen oder können doch nicht oder so. Gibt's, aber da sind richtig viele, einfach auffällig viele nicht gekommen mit Tickets. Dann war ein Tag drauf Trier, da hatten wir auch sehr, sehr, sehr viele Zusagen. Aber Facebook und so, obwohl Facebook ja eigentlich schon relativ Brachland ist, waren da richtig viele Zusagen so. Und das heißt eigentlich immer Potenzial, dass noch mehr Leute kommen, so, weil die Facebook-Leute ja nur eine bestimmte Alters- und Gruppierung sind. Einfach nicht jeder hat mehr Facebook und sagt vor allem auch nicht zu oder so. Und da waren halt weniger Leute als Zusagen da. Das passiert eigentlich auch nie. Normal sind es immer deutlich mehr. Und jetzt gestern Köln, habe ich es auch gemerkt, waren auch halb so viele Leute ungefähr da wie sonst. Und bei mir war Gott sei Dank, weil ich so ein unfassbar fähiger, guter DJ bin, die Leute bis zum Schluss da. Das war gute Stimmung, was immer schwierig ist, wenn wenig los ist. Aber andere Läden haben zum Beispiel tatsächlich um 2 zugemacht. Ein paar haben gar nicht erst aufgemacht und so. Also Köln ist ja auch noch ein bisschen näher dran. Und letzte Woche in Freiburg hatte auch da gerade in der Woche ein paar die ersten Fälle. Ich glaube, die Leute sind erstmal ein bisschen panisch, so dann informieren sie sich und dann stellen sie fest, okay, es ist völlig unbegründet, die Panik, und dann beruhigen sie sich hoffentlich wieder. Also prognostiziere ich jetzt mal, weil tatsächlich, Leute, ne, wascht euch die Hände, ernährt euch gesund, macht Sport und dann passiert euch nichts. So.
Also im Normalfall nicht, ne.
Ja. Also wenn das Immunsystem in Ordnung ist, dann passiert dem nichts.
Ja, aber ich denke es natürlich, dass die da von allen offiziellen Stellen auch eben so Maßnahmen getroffen werden, glaube ich, dass viele Leute da ein bisschen ins Wanken geraten. Das wird natürlich getan, um die Alten und die Geschwächten zu schützen, weil natürlich, wenn sich mehr Leute infizieren, also auch wir, denen uns das im Zweifel nicht so viel ausmacht, wir tragen sie natürlich auch weiter. Und das ist nur natürlich, wenn dann irgendwie offizielle Veranstaltungen abgesagt werden, dann ist es bei den Leuten, glaube ich, löst es dann doch so. Also man merkt es auch hier im Freundeskreis, ja, dass das so, dass auch teilweise die Leute langsam auch Panik kriegen. Also so in meinem Umfeld, ja. Dass die.
Was ich richtig krass fand, dass letzte Woche schaue ich so mal wieder lineares Fernsehen. Ich habe so vom Rechner einfach ein bisschen was gemacht, habe so rumgesetzt. ProSieben Sonntag kommt hier, wie heißt es, World War Z oder wie heißt der
Zombie-Film mit Brad Pitt? World Wide Fab.
Nein, World War Z.
Achso, World War Z. Ja, World Wide Fab fände ich auch geil. Weltweit ist Wichsen.
Ja. Oder? Wie heißt es? So hieß der doch, oder?
Ja, World War Z, ja.
Und am nächsten Tag kam noch irgendwo ein Zombie-Film so, wo ich mir dachte, okay, ihr legt es aber auch echt drauf an, so ein bisschen.
ihr wollt doch, dass ihr Panik ausbricht.
Das war auf jeden Fall, weil gerade wenn du so die eine beißt und dann ist es angesteckt und wie sie das ausbreitet und so, das ist schon sehr, also sehr deutlich dargestellt bei so Zombie-Filmen, wie sich so Epidemien verbreiten, so extremer geht's, glaube ich, gar nicht an der Darstellungsform, schon krass.
Und ja auch gerne am Anfang nicht ernst genommen werden.
Ja, genau, auch das alles.
Ich glaube, niemand, ein Kumpel von mir, der Basti, den waren wir vorher beim Essen, der muss operiert werden. Irgendwie jetzt demnächst. Und der weiß halt aber noch nicht, ob das Krankenhausbett an seinem Termin dann wirklich frei sein wird.
Ja.
Und da meinte ich aber auch so, dass es bei ihm dann wahrscheinlich so sein wird, wie bei so einem 28 Days Later oder 28 Weeks Later oder wie der heißt, dass er halt quasi in Narkose gesetzt wird und dann irgendwann halt 3 Monate später aufwacht, weil das Krankenhaus halt schon irgendwie von Zombies überfallen wurde und seine Türen.
Aber das ist tatsächlich ein reales Problem. Also da muss man wirklich mal
Zombies sagen, sind doch kein reales Problem.
Zombies sind ein reales Problem. Ich bin auch so ein Prepper. Nee, Krankenhaus ist tatsächlich so, weil, also das ist ja, und da muss ich mal, ich bin zwar links, aber ich bin jetzt auch kein Antikapitalist so. Und ich glaube auch an das Leistungsprinzip, blablub, so. Aber es gibt vor allem Bereiche, da hat Kapitalismus irgendwie absolut nichts zu suchen, finde ich. Und das ist halt zumindest das Gesundheitssystem.
Ja, aber da ist er ziemlich präsent.
Bitte?
Aber da ist er ziemlich präsent.
Da ist er ziemlich präsent. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das ist in den letzten 30 Jahren noch erst passiert, so dass die Kliniken immer mehr privatisiert worden sind und so. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil das ist halt jetzt, also es fällt schon länger auf die Füße, weil halt Forschungsmittel und Pharmaindustrie, da haben wir ja schon mal drüber geredet und das ist auch so ein Thema für sich. dass da halt es nur noch darum geht, möglichst gewinnmaximierend zu arbeiten, gar nicht gesundheitlich fördernd, so, ja. Und insbesondere so Krankenhäuser sind halt irgendwie auch kaputt gespart worden, weil die halt einfach kein wirklich rentabler Betrieb sonst wären, so. Und insbesondere sowas wie Notaufnahmen, so Intensivstationen und sowas, sind halt irgendwie, werden richtig klein gehalten und so, weil die sind am unrentabelsten. Also, das ist halt Logo. Irgendwas. Das ist ein reales Problem, was halt ist natürlich auch bei sowas dann ein Problem ist, weil es sehr, sehr viele Fälle halt einfach gibt von den Älteren, die halt dann mit einem Virus irgendwie handeln müssen, den ihr Körper noch nicht kennt. Also eine andere Grippe, das unterscheidet sich halt von den anderen Grippenviren so. Die anderen Grippenviren, die sind schon bekannt so und da herrscht auch schon eine gewisse Immunisierung und es gibt auch schon ein Hämmermittel, es gibt übrigens auch Neuigkeiten, habe ich heute gesehen, es wurde ein Hämmer gefunden, der funktioniert, also einer, der das Virus hemmt. Ja. Und ein bestehendes Medikament in Japan, ich habe nicht rausgefunden, wie das heißt und für was es ist, aber es ist für eine andere Krankheit eigentlich und in Japan auch marktzugelassen, sprich es müsste mit einem einfachen Verfahren überall zugelassen werden sein können und das hemmt dieses Virus, also es gibt anscheinend schon die ersten, die das Problem auch lösen, aber das ist halt das Problem, dass dann so ältere Leute quasi unter Umständen halt mehr Leute wirklich im Krankenhaus als ärztliche Hilfe brauchen, so. Weil die halt ein paar Tage brauchen, um da mit den Symptomen zu kämpfen. So. Und da können es halt tatsächlich Engpässe geben im Krankenhaus. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum die offiziellen Stellen da so jetzt versuchen, das möglichst hin zu Haus zu strecken.
Ja, sage ich ja.
Weil halt die Infrastruktur knapp wird, genau.
Genau, weil...
Also das ist gar nicht, dass es so für die Einzelnen gefährlich ist, aber für die, die es dann betrifft, können
nee,
halt
nee, aber wenn es halt dann sich ausbreitet, dann die Fälle der akut Betroffenen natürlich auch größer ist, und das ja. Dann nicht mehr handelbar ist tatsächlich. Naja.
Wir können trotzdem feiern und auf Konzerte gehen, wascht euch die Hände und fertig.
Wascht euch die Piemel.
Ja.
Oh, ich bin ganz schön fertig heute tatsächlich. Ich merke...
Wieso was? Wegen dem unruhigen Schlaf?
Ja, irgendwie bin ich so... Ich war jetzt auch bei dem Essen, war ich auch schon so... Ich hänge etwas in den Seilen.
In den Seilen.
Du musst heute dann den Tanz führen.
Ich bin heute tatsächlich relativ fit. Ich habe so gestern auch in Köln gut geackert, aber ich hatte nur einen Tag. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn ich nur einen Tag habe, ist nur halb so wild der Kater. Aber.
Achso, Freiburg war nicht vorgestern, oder wie?
Nee, das war letzte Woche. Nur noch mal. Jetzt, das hier, aber letzte Woche hatten wir einen wunderbaren Gast. Super tolle Folge geworden.
Geile Folge, Faisal, ja. Tatsächlich. Ja.
Ich habe nur einen Kritikpunkt bekommen. Von unseren Hörern. Und zwar, dass wir, früher haben wir mehr Musik und DJing gehabt und jetzt haben wir viel, weil ich auch so viel über Comedy rede, dass wir fast nur über Comedy reden.
Ja, ich kann jetzt nicht auf einmal anfangen, über DJing zu reden. Du willst ja auf einmal über Comedy reden.
Ja, das stimmt.
Musst du wieder zu deiner Musik zurückfinden.
Muss ich wieder über Musik reden, verdammt. Ja, dann soll ich mal über Musik reden. Was gibt's denn über Musik zu erzählen?
Wir wollten auch unser Hip-Hop-Update. Gab's auch schon lange nicht mehr, glaube ich.
Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt aber auch nichts vorbereitet, muss ich gestehen. Aber ich habe eine
Aber ich habe gestern bei einer Open Stage gespielt.
Ich hatte tatsächlich die ganze Woche gerade nicht. Ich schreibe gerade an einem neuen Bit. Ich habe so eine Idee mit Japan und so. Mehr erzähle ich noch nicht, das Ganze, aber ist ganz geil. Ich habe eine Diskussion, die gerade irgendwie immer noch da ist und so. Der Manager von den Fantastischen Vier, genannt auch Bär, hat so ein bisschen gerandet und hat auf Facebook sich irgendwie aufgeregt, dass Apache und Capital Bra und so hochgehypt werden und insbesondere über weil das halt so künstlich ist so und die aber so hochgehypt werden, weil die so viele Charts-Erfolge haben und ganz besonders bei Capital Bra wurde wieder gesagt, der hat mehr Hits als die Beatles und das stört so einen Typen wie den Bär halt so, niemand ist größer als die Beatles und da gab es so ein bisschen richtig Rant und Mega-Thread-Diskussion und in allen möglichen Foren wurde das besprochen oder so. Weil er hat irgendwas gesagt, keine Ahnung, talentfreie Abzocker, die mit Hilfe von gekauften Plays alle verarschen und so.
Aber da gab es doch wirklich mal diesen Vorwurf. Ich habe das ja nur so halb mitgekriegt.
Das ist kein Vorwurf, das ist ein Fakt.
Oder ist es ein Fakt?
Das ist ein realer Fakt. So, also das werden reihenweise Plays gekauft und klar, ganz genau, Capital Bra und insbesondere auch Apache, das hat auch gerade Flair Ich habe es noch nicht gesehen, in einem aktuellen Interview von Cynic habe ich nur so einen Ausschnitt gesehen, meinte das auch schon wieder. Gerade bei Apache ist mir das auch gefallen, Apache kam so schnell ums Eck, auf einmal war der so Bam-Star, ich habe von dem vorher noch nie gehört und von einem Tag auf den anderen war der auf einmal in aller Munde und das passiert, also die Zeit, dass so ein Schneeball-Hype von alleine entsteht, ich poste mal was und auf einmal teilen es alle, das ist total surreal, das passiert nicht mehr. Also dafür gibt es viel zu wenig organische Reichweite auf allen sozialen Medien, die sind alle nur noch drauf getrimmt, quasi, dass du Geld da bezahlen musst, um Reichweite zu kriegen und so. Und das ist einfach ganz klar, das wird künstlich hochgepeitscht mit Fake Plays, überall in die Listen, so bei Spotify zum Beispiel kommst du, wenn du mit Fake Plays halt ordentlich arbeitest, kommst du halt schnell in die Vorschläge und in die Playlisten rein so und dadurch multipliziert sich dann. Also wenn es ein Scheißlied ist, hilft es auch nichts, aber wenn du ein einigermaßen gutes Lied machst und du pusht es überall oben rein, dann hören das natürlich gleich signifikant mehr Leute, weil die darauf stoßen überhaupt so. Das gleiche gilt für YouTube auch, da gibt es quasi auch so wie Hitlist und Tagesbeste und wenn du das, wird dir dann schneller vorgeschlagen.
Adolf Hitlist, der neue Trend.
Richtig. Und das machen alle. Und das ist auch nichts Neues in der Musikindustrie. So, das finde ich also ein bisschen heuchlerisch, wenn so ein Bär von den Fanta 4 sich darüber aufregt. Das ist in der Musikindustrie schon immer so gewesen. Früher haben sie halt so die großen Plattenfirmen, die Major-Label und so, hatten halt riesen Netzwerke in allen Städten, so Einkäufer, die in die Plattenläden gegangen sind und Platten gekauft haben, aufgekauft haben, so. Um Leute künstlich in die Charts zu pushen. Das ist nichts Neues. Und jetzt hat halt jeder die Möglichkeit und nicht nur die Major-Labels, was das Ganze ein bisschen fairer macht. Und als ein bisschen Revoluzzer-Typ, so sage ich, fuck the system, wenigstens ein bisschen, wie die Töpfe sagen, so, das trifft bei sowas irgendwie ganz okay, wenn du quasi jetzt als Nobody auch die Chance hast, mit kleinerem Geld und wenig Netzwerken dich da auch ein bisschen reinzukaufen, ist aber okay. Also weißt du, ich meine, das ist halt gleichzeitig für alle. Also ist gar nicht schlimm so. Klar ist es halt so, dass dadurch viel mehr, weil so eine Kuratierung nicht stattfindet, also keiner so eine Vorauswahl trifft. So ein Major-Label sagt, okay, das empfinden wir für gut, da glauben wir dran und dann investieren wir das Geld. Und dann sagt halt jemand, heutzutage sagt halt jemand, ich finde mich gut und ich investiere jetzt in mich Geld und läuft. So. Also deswegen ist es vielleicht so ein bisschen...
Der amerikanische Traum.
Ja, ist doch auch okay. Aber ja, das ist auch keine große Überraschung gewesen, dass das irgendwie alle machen. Und ich finde es, wie gesagt, auch vollkommen okay, sollen sie auch alle machen.
Hast du den Streit zwischen Shahak Shapira und Flair mitbekommen?
Nee. Was war das? Wann war das?
Jetzt, die ganzen letzten Wochen eigentlich so ein bisschen. Der Shahak hat, es geht um frauenverachtende Texte bei Flair. Und ja. Da hat ein Mädchen, ich weiß nicht, wer das genau war, da hat sich halt beschwert quasi, also hat zitiert Flair-Text und da eine Meinung dazu geschrieben und daraufhin hat Flair sie beschimpft. Irgendwie gemeint, komm hier bei mir vorbei, dann zeige ich dir, was für eine Hure du bist und ich ficke dich. Irgendwie sowas in der Art, ich weiß es leider nicht mehr genau. Und Shark hat es dann eben aufgenommen und ihn halt kritisiert, Flair, und markiert auch und dann ist es komplett eskaliert zwischen den beiden auch. Und richtig, also der Shark wurde auch richtig bedroht von Flair und es geht natürlich auch wieder, dass sie ihn umbringen will und wenn er ihn sieht, egal wo, du bist nicht sicher, irgendwann sehe ich dich und dann brech dir die Nase und bla bla. Und es ist schon...
Ja, das macht der Flair aber dauernd in alle Richtungen, zu allem und jedem und passiert ist es bis jetzt noch nicht, habe ich gleich das Gefühl.
Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich...
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wann es wirklich passiert ist. Also ich habe das Einzige, was ich kenne, ist, wurde er von Bullen aufgegriffen. Und daher kommt dieses du Fanboy, weil er zu den Bullen sich hat sich voll aufgeregt und so, du bist voller Fanboy, ich hab mich nur aufgehalten, weil du Fan bist, du Fanboy und so. Deswegen kommt dieses Fanboy ist gerade so als ein Meme irgendwie über unterwegs. Das ist das Einzige, wo ich so irgendwas von Flair gesehen habe, wo er wirklich Gewalt hat. Ansonsten ging es über Muskelspielen so
nicht,
zeigen.
Nicht hinaus.
Ja. Und vor allem, also bei Flair ist es ja ganz, ganz offensichtlich, und er sagt es teilweise auch selber so hin, das ist so geil, weil das so offensichtlich macht, das ist halt nur PR. Also es geht nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen so. Und wenn jemand irgendwo einen Beef anzettelt, ist er sofort dabei und schreit laut rum und so, weil sich alle halt daran ergötzen, wenn sich zwei streiten. So, das finden halt alle total geil. Das ist halt gerade so, das ist das PR-Tool schlechthin.
Das ist quasi und das, was Olli Pocher und der Wendler aufgegriffen haben.
Ganz genau. Also die haben das, aber das ist ja bei bei Agro Berlin damals schon, die haben damals ja angefangen eigentlich, diese Art von Marketing zu machen. Einfach Tabubrüche, Aufmerksamkeit erregen und dann kriegst du Reichweite so. Und dann schreibt auf einmal die Bild auch über die Rüpel-Rapper so und kostenlose Bär, Alter, weißt du so? Ja. Also das ist ja ein Standardschema, was und der Flair geht sogar so weit, dass der ein Video, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, da rantet da eben so, hatet einen so, ja, und du Penner und du Wichser und so. Und du weißt ja, wie es läuft, ne? Wenn du antwortest, hier erwähne auch gleich, erwähne erstmal dein neues Album und so und dann antworte erst. Also, ganz offensichtlich in dem Video sagt man das auch dem anderen noch den Tipp, wie er das am besten platziert. So. Also, es ist halt so, also die geht es total offensichtlich, aber es funktioniert trotzdem. So, weil alle wissen, dass es halt einfach auch nur ein bisschen inszeniert ist, aber es amüsiert halt alle. Ja, das ist bei dem, wenn irgendein anderer Bekannter, dann sagt er ja super, das nimmt er dankbar an und randet halt zurück oder randet hin und her. Bei dem ist es tatsächlich nur PR, weil sonst macht er ja nichts.
Deswegen also, heißt es auch Flair PR.
Ja, genau. Yeah.
Yeah.
Ja.
Boah, ich habe diese Woche, habe ich mir, was ist ein bisschen ekelhaft, aber ich habe mir krass meinen Magen, meinen Mong verrenkt.
Warum?
Ich weiß, ich habe irgendwie, ich war nach Lübbenau, bin ich nach Berlin gefahren und von Berlin dann nach Köln, weil ich da bei so einer Sendung Sat.1 Dinner Party von Simon Beek als Überraschungsgast da war. Also das ist so ein Abendtalk, wo halt der Simon Beek als Moderator einen Gast sich holt, in dem Fall die Jasmin Schwiers. Mhm. Und dieser Gast bekommt Besuch dann noch von einem Überraschungsgast, einem guten Freund eben oder so. Und das war ich bei Yasi. Und auf dem Weg nach Köln habe ich mir halt im Zug eigentlich nur so ein Tomate-Mozzarella-Ciabatta, aber da war noch so eine Soße drauf irgendwie, habe ich gegessen. Und saß dann im Zug, bin dann nochmal kurz weggepennt, habe irgendwie Office geschaut und mich aufgewacht und war so, irgendwie ist meine Oberlippe so ein bisschen, irgendwie glaube ich, ja, ich muss. Und dann bin ich losgerannt und bin halt auf Toilette gerannt, im Intercity und habe halt da erstmal schön die Schüssel angeschrien. Herre! Herre! Herre!
Das macht doch Spaß bei so einem sauberen, gepflegten Klo.
In so einem richtigen, in so einem Premium-Klo vor allem im Intercity. Ja. Genau, der schon der.
Ich finde es ja manchmal im eigenen Klo schon unangenehm eklig. Ja. So, aber so ein öffentliches noch mal ein bisschen ekliger zum Reinrein.
Ja, wo der Zug auch schon, der kam, der sitzt nicht im, weiß nicht, wo der gestartet ist. Wir mussten den Hamm umsteigen. Und
dann auch noch der Klodeckel auf dem Künderkopf fällt, weil er so wackelig ist. Und dann mit dem Gesicht so, in die Kotze getuckt. Lecker, geil.
Und dann
spülen. Mit dem Gesicht drin.
Geht's einem ja immer so gut erstmal danach. Dann war es so, okay, das war gut. Und dann bin ich irgendwie ins Hotel eingecheckt im Savoy und bin da irgendwie kurz auf mein Bett mir nochmal gelegt und dann wieder so, oh nein, das kann doch nicht. Und dann, bin ich trotzdem noch zu dieser, da ging es mir wieder gut. Dann bin ich mit dem Fahrer halt zum Studio gefahren und auf dem Weg zum Studio habe ich hart kämpfen müssen. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich nach Köln gefahren bin, dann im Studio saß, Backstage, neben Jasmin die Garderobe hatte. Ich musste halt ruhig sein, aber ich habe sie die ganze Zeit durch die Wand durchgehört und die haben mich dann nicht auftreten lassen, weil sie meinten, also erstmal wusste ich gar nicht, ob ich es pack, aber mir ging es dann schon besser. Ja, dass ich vor allem die Moderatoren und den Moderator und die Jasmin nicht irgendwie anstecke, weil wir wussten dann nicht, ob es jetzt wirklich das Essen war oder ob ich Magen-Darm habe.
Ja.
Naja, das war mein Tag.
Und was, in Köln. Dann war es wieder gut, oder was?
Ja, abends ging es ja wieder gut. Ich habe dann irgendwie noch abends mir dann was zu essen auch geholt. Und was ja auch, also du hast ja sonst keinen Appetit. Ja. Und habe dann noch Freddy Lau getroffen tatsächlich. Der hat da gedreht.
Ach, krass.
Ja, ja. Da haben wir noch.
Hast du ihn dann angekotzt?
Da habe ich Freddy angekotzt, genau.
Was hast du dir, was noch ein bisschen abgehangen einfach?
Ja, genau. Im Hotel.
Nice. Den finde ich ja richtig, also das ist wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler, muss ich gestehen, Frederik Lau. Finde ich irgendwie seit Victoria, finde ich den krass.
Ja, ich fand den schon, ich habe den bei Fliegenden Klassenzimmer schon, und da war der ja irgendwie 12 oder so, aber da war der schon, so dachte man, okay, der kleine Typ, der haut dir richtig auf die Fresse, wenn du was Falsches sagst.
Ja, ich bin da so, meine Freundin ist da auch so gut und du auch so, dass du so einen Namen und so
genau weißt,
welcher Schauspieler was und wo und so. Aber bei mir ist so, ich bin total, ich brauche ewig, bis ich mich irgendwann mal an einen Schauspieler wieder erinnere. Boah, ewig, da muss ich schon einige Filme gesehen haben, so.
Ja,
Ich wollte nur sagen, also deswegen kann ich erst so, wenn dann einmal so ein Ding kommt, so wie Victoria, was so Eindruck hinterlässt, dann habe ich so einen Schauspieler erst auf dem Schirm. Kann sein, dass ich schon 5, 6 mal auf fliegende Klassenzimmer ich gesehen und so, aber kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, aber fliegende Klassenzimmer, da war er wirklich ja, da war er noch ein Kind tatsächlich.
Ja, aber sowas weiß ich einfach auch gar nicht, dass er da mitgespielt hat. Bin da total sowas.
Aber was ich dir sehr empfehlen kann, ist Neue Fahr Süd anzuschauen. Mit was für ein Neue Fahr Süd. Kennst du Herr Lehmann, das Buch?
Herr Lehmann kenne ich, ja. Das kenne ich als Film halt auch mit
Christian Ulm.
Christian Ulm, genau.
Genau, und da gab es ein danach geschriebenes, aber ein Vorgängerbuch. Neue Fahr Süd heißt es. Das ist, okay. Das handelt auch von dem Herrn Lehmann quasi. Aber es spielt vorher. Ja. Und das spielt der Freddy Lau. Auch super geil.
Ah, okay, cool.
Geiler Film auch. Geiles Buch
schau
auch.
Schau mal an, ja, bin ich gespannt. Schau mal an. Apropos, wenn wir gerade bei Filmen sind, haha. Ich habe so ein paar Serien und Filmtipps mir aufgeschrieben. Warte mal.
Ah, immerhin.
Better Call Saul ist die neue Staffel draußen. Bin ich schon am Suchten noch wieder weiter gucken. Kennst du, oder? Better Call Saul?
Ich kenn's, aber ich hab's noch nie. Ich finde auch geil, dass immer alles gleich Sucht ist.
Das, ja. Es ist gerade so in der Phase, wo halt jede Woche eine Folge kommt und die gucke ich halt.
Also. Ja. Du mit deiner Kindersprache. Habe ich tatsächlich nie gesehen, Better Call Saul. Also ich habe die erste Folge, aber das hat mir jetzt nicht so mega, mega abgeholt. Und dann dachte
aber das
ich,
dauert ein bisschen, wie diese Netflix-Serien, das ist ja die Vorgeschichte von Breaking Bad, wie Breaking Bad auch. Das dauert ein bisschen, bis ich aufhört. Aber man muss auch sagen, es zieht sich insgesamt schon, aber die Charaktere sind geil und die Story ist geil. So. Wenn man das mag, ist das geil. Aber es ist jetzt nicht so actionreich wie Breaking Bad, so wird es nicht. Also hin und da mal kurz ein bisschen, aber sonst eher halt die Historie von Saul Goodman, dem Schlitzohranwalt.
Ja, geiler Typ eigentlich.
Ja, mega geiler Charakter einfach so. Und das ist halt so, die ganze Story, wie er halt zu dem geworden ist, der da ist und so. Das ist schon geil gemacht auf jeden Fall.
Das ist schon geil. Also, sowas wünscht man sich auch als Schauspieler. Einmal, du musst halt mal erstmal so eine Rolle kriegen. Ich meine, der Typ hat vorher natürlich auch schon ganz geile Sachen gemacht. Der war ja auch bei How I Met Your Mother, ist der auch dabei, der Darsteller.
Ja, okay, krass, wusste
ich. Da ist er der Chef vom Ted, glaube ich, oder von einem der drei Typen, der die ganze Zeit so am Ausraster kriegt. Halt so eine Nebenrolle, der ist in jeder fünften Folge oder sowas, kommt er dann vor, wenn überhaupt. Und dann irgendwann kriegst du halt so eine Rolle, wo jeder kennt jetzt diesen Typen, also jeder, der Breaking Bad gesehen hat, weil das hat er halt perfekt gemacht. Der hat da perfekt reingepasst, der hat die sich so zu eigen gemacht und das, der ist auch schon jetzt 50 und so geil manchmal das zu sehen, wie manche, so wie Helmut Fischer halt den Monaco-Franzi gekriegt hat und das hat halt einfach gepasst so.
Ja, sitzt einfach die Rolle.
Ja.
Ja, ist mega. Also ich finde auf jeden Fall, diese Serie finde ich geil. Die Fortsetzung hier von, die kam ja vor ein paar Monaten, von Pinkman, Jesse Pinkman, wie der geflüchtet ist.
Naja, stimmt.
Die fand ich ziemlich wack. Die fand ich echt, die hat mir nicht geliebt, die war nix irgendwie, das hat mir nicht getaugt. Die kann man sich sparen. Die war so unbefriedigend irgendwie. Aber Better Call Saul finde ich mega gut. Wenn man da einmal reingekommen ist, richtig, richtig geil. Weiter was raus, das vierte Staffel von Mr. Robot. Mr. Robot, kennst du?
Auch noch nicht gesehen.
Auch noch nicht gesehen, Alter. Mr. Robot, richtig geiler Scheiß. Das ist halt so IT-Nerd, Hacker, plus multiple Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Und so. Richtig geiles, geiler Plot, ist komplizierte Story, aber unfassbar geil. Ich kenne Mr. Robot, meinen Tipp. Hinterfing ist seit vorletzter Woche jetzt tatsächlich auf Netflix auch zu halten, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, Hinterfing.
Aber die erste
Staffel. Nee, die zweite Staffel.
Die zweite ist schon draußen.
Die zweite ist schon auf Netflix. Die erste ist schon lange auf Netflix. Und die wurde jetzt erst quasi ausgestrahlt im BR oder was?
So. Ja, genau.
Da müsste man quasi linear gucken. Die war auch nicht in der Mediathek erhältlich. Und seit irgendwie letzter Woche oder vorletzter Woche ist die zweite Staffel Hinterfing auf Netflix auch draußen. Auch richtig geil.
Also Hinterfing kann ich für die, die es nicht kennen, echt sehr empfehlen. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ja, genau, weil
Freddy auch da war. Nochmal, weil es echt geil.
Also wirklich eine geile, sehr plausible bayerische Crime / sowas wie Breaking Bad auf bayerisch Serie. Ja. Aber wirklich kein Abklatsch, sondern super geil. Maxi Brückner, mega geil als Bürgermeister, der Crystal Meth abhängig ist.
Ja.
Sau gut.
Aber wofür eigentlich hat das als Titelsong Bagelman ist Breaking Bad. Hätte man nur, egal. Ist Breaking Bad, weil ist es vielleicht egal. Hast du nicht verstanden? Das hat mir nicht gut. Das ist mir eingefallen, dass es ähnlich klingt, dass man das singen könnte. Egal. Was war noch? Homeland, aktuell leider erst auf Englisch. Aber dürfte nicht mehr lang dauern, dann kommt wahrscheinlich auch die synchronisierte Fassung, ist auch die Achtelfinale Staffel von Homeland.
Ach, geil.
Draußen.
Ja, Mann. Gar nicht mitgekriegt. Auch auf, wo ist denn das, Netflix?
Amazon Prime.
Amazon Prime.
Optimus Prime. Das heißt, wie gesagt, erst in Englisch, original mit Untertitel kann man sich auch angucken, aber demnächst bestimmt kommt dann auch die deutsche Version. Und das, da bin ich richtig gespannt. Weil das, die muss ich mal, glaube ich, auf Deutschland gucken, weil ich habe alle jetzt auf Deutsch gesehen und dann hat man sich so eine Synchronstimme gewöhnt. Ja. Und ich finde das dann so komisch, wenn man das dann auf Englisch anschaut, aber dann stimmt das, die Charakterstimme irgendwie nicht mehr so.
Das reißt dann total raus, ja. Da sieht man, was die Stimme alles macht. Und tatsächlich fällt es mir auch, wenn ich Sachen erst auf Deutsch gucke und dann auf Englisch, dann fällt es mir anfangs immer erst schwerer, das zu verstehen, das Englische. Weil, ich weiß es nicht. Das wirkt dann, weil bei uns auch die Stimmen viel lauter abgemischt sind im Deutschen tatsächlich.
Ah, okay, ja klar. Ja, weil die halt Originalton verwenden und synchron ist halt einfach nah am Mikro dran und nicht mit so einem geilen
nicht,
Mikro.
Nicht geangelt, ja, genau.
Genau, Angel heißt das, genau. Ja, Angel, nicht
und, aber das ist total strange immer. Normal habe ich kein Problem, Sachen auf Englisch zu sagen, aber wenn ich jetzt mich in eine Serie Deutsch eingewöhnt habe und dann auf Englisch switche, dann fällt es mir tatsächlich immer erstmal schwer am Anfang, um reinzukommen.
Ja.
Also gar nicht nur wegen der Lautstärke, jetzt wegen dem direkten Vergleich, sondern irgendwie wirkt das alles so weggesprochen. Man muss halt natürlich bei Englisch muss man ein bisschen aufmerksamer, aktiver hören.
Ach, ja, klar. Ich bin auch eh so, ich muss gestehen, ich brauche immer mindestens englischen Untertitel, weil ich einfach nicht, meine Hörgewohnheit ist einfach nicht gut im Englischen, ich verstehe die Wörter nicht. Ja. Und dann bin ich auch so jemand, der dann wissen will, was war das jetzt für ein Wort und versucht dann irgendwie das, denkt dann zu lange drüber nach und kriegt dann den nächsten Satz nicht
dann
mehr mit.
Ist, dann bin ich so raus. Die Folge zu Ende.
Genau. Und so, sobald ich einen Untertitel dazu habe, okay, dann kein Problem, englischer Untertitel geht. Nur Englisch gesprochen und viele ist auch natürlich auch so eine Akzentfrage. Viele sind auch einfach schnell und nuscheln so. Ich glaube, ich bin für einen Nicht-Deutschsprachigen auch extrem schwer zu verstehen.
Auf jeden Fall. Du bist sogar für Deutschsprachigen schwer zu verstehen, je nach Nüchternheitsgrad.
Ja. Oh. Von daher, und so geht es mir natürlich bei englischen Sachen auch.
Du hast jetzt nichts Böses gesagt. Ich habe dich gerade nicht gehört.
Achso, ich habe nichts Böses gesagt, okay. Ich habe nur nochmal dich bestätigt.
Ja, dieser Saul Goodman übrigens da, Saul, genau, der bei Homeland, der Chef von der Carrie anfangs, der mit dem Bart, der ist sauschlecht zu verstehen auf Englisch.
Okay.
Der Saul.
Ja, aber bei Friends jetzt, nee, wo hat er mitgespielt?
Homeland.
Bei Homeland? Achso, der Saul. Ah, ja.
Nicht Saul Goodman, sondern Saul Barrison heißt der.
Das ja, war, genau, der jetzt gibt gerade so. Ich Namensspaß und dann verwirrst du mich mit zwei den gleichen Namen, verschiedenen Personen, da komme ich gar nicht mehr mit, da bin ich total raus.
Selbstmord.
Ja, genau. Ich habe noch was mir einer unserer Hörer geschrieben hat, und zwar bezüglich auch von unserer vorletzten Folge, weil letztes Mal sind wir zu nichts gekommen, weil wir unseren wunderbaren Gast Faisal Kamusi hatten. Übrigens trotzdem, weil sie nicht gehört hat, trotzdem hören sie einfach sau lustig gewesen. Da haben wir auch sehr viele Leute geschrieben, dass sie sehr, sehr lustige
Folge. Mir mega vieler, ja.
Ja. Ich habe mich auch, es lag wahrscheinlich daran, dass ich mich zurückgehalten habe, weil ihr so deswegen war sie lustig ausnahmsweise. ich habe beim vorletzten Mal hatte ich doch so von wegen mit den außerirdischen Signalen dem Fast Radio Burst und so. Und da hat mir einer einen Link geschickt, hat gesagt, hier auch die NASA ist nicht unfehlbar, weil es hier einen Schüler von irgendeiner Uni in den USA gab, der hat irgendwie einmal gesagt, ich habe es leider nur noch so grob in meiner Erinnerung und mir nicht gescheit aufgeschrieben, der hat irgendwie auf jeden Fall die NASA-Daten, die sind zum Teil halt öffentlich und hat die so durchforstet und hat halt Fehler gefunden in den Berechnungen und Auswertungen von der NASA und hat dann der NASA das geschickt und die mussten dem kleinen Studenten recht geben, dass, weißt du, da sind irgendwie so hoch, also ich glaube bei der NASA sind irgendwie die qualifiziertesten der qualifiziertesten Leute so.
Die klugsten Köpfe des Landes.
Ja, genau, so ungefähr. Und irgend so ein Student sagt euch dann, du, ihr habt da einen Fehler gemacht. eure Daten stimmen nicht, eure Aussagen stimmen nicht. Also auch die NASA ist nicht unfehlbar. Also vielleicht kann da auch noch ein Fehler vorliegen. Trotzdem nach wie vor hat mir aber sonst keiner eine Antwort geben können. Und deswegen nochmal die Frage, weil ich habe eine bessere... Ich erkläre nochmal, was das war.
Weißt du was, Freeze?
Hä?
Das gleiche denkt sich auch der Außerirdische, der die Signale gesendet hat. Du duftisch.
Was denkt sich der?
Bis jetzt hat mir noch keiner eine Antwort geben können.
Achso, okay, jetzt weiß ich schon. Ah, okay, okay, das war eine Transferleistung zu viel. Ja. nee, die Frage nochmal, falls die Leute, die es nicht wissen, es geht darum, dass diese Fast Radio Birds gemessen worden sind. Das sind so hochenergetische Blitze und die kommen aus viele hundert Millionen Lichtjahre entfernten Galaxien, kommen die. Und man kann die noch nicht genau erklären, was die erzeugt. Und es muss wirklich Unmengen Energie freigesetzt werden, damit so ein Blitz entsteht. So. Also man redet von zum Beispiel zwei schwarze Löcher, die kollidieren oder irgendwie sowas. Oder eine Sonne, die mit irgendwie was kollidiert. Irgendwie sowas krasses. Also wirklich
oder Faisal stößt auf.
Genau. So muss richtig viel Energie freigesetzt werden, damit so ein Blitz quasi entsteht, der dann über so eine lange Entfernung von auch gemessen wird. Und normalerweise wurden die immer so zufällig irgendwie gemessen und jetzt wurden die eben in Abständen, in regelmäßigen Abständen von 4 Tagen gemessen. Und meine Fragestellung war, wenn die regelmäßigen Abstände 4 Tage betreffen, diese 4 Tage Abstand gibt es nur bei uns. Ja, also nur bei uns sind 4 Tage 4 Tage. Oder so. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, weil wir letztes Mal so lange rumgeredet haben und das so unverständlich war. Man muss sich das so vorstellen, wenn du, Simon, stehst in einer Ecke vom Raum und drehst dich random mit irgendeiner Geschwindigkeit um deine eigene Achse. Drehst dich einfach so. Und ich stehe am anderen Raum, am anderen Ende und drehe mich mit irgendeiner anderen Geschwindigkeit um meine Achse. Und ich würde dir immer einen Ball zuwerfen, wenn ich mich einmal gedreht habe. Der Ball kommt bei dir random irgendwann an, jedes Mal anders. Vielleicht nach 150 Wiederholungen irgendwie zufällig wieder zur selben Zeit, wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten. Aber ansonsten würde der immer zu irgendeiner random Zeit bei dir eintreffen, weil ich mich in komplett anderer Geschwindigkeit drehe als du. Das heißt, wenn 100 Millionen Lichtjahre entfernt irgendwie alle 4 Tage ein Blitz entsteht, der bei uns alle 4 Tage ankommt, nach unserer Zeitrechnung, diese 4 Tage ist Zeitrechnung, 4 Tage gibt es nur bei uns. Dann ist das ein extrem seltsamer Zufall. Und keiner kann mir bisher erklären, wie das gehen soll.
Ja, natürlich, aber wenn die noch nicht mehr erklären können, wo das herkommt, kann natürlich auch keiner erklären, wie das gehen soll. Das wird ja auch keiner erklären
können. Ja, aber diese 4 Tage, das, wie gesagt, das auffällig ist, dann muss, wenn das jemand dort schickt, muss jemand wissen, was unsere 4 Tage sind, um in unserem Rhythmus das schicken zu können. Weil nur wir haben diesen Rhythmus. Oder es wäre zufälligerweise, dreht sich irgendwo irgendwas in demselben Abstand. Das ist einfach ein 4 Tage Abstand, das ist eine Regel, die gibt es nur bei uns. Das ist so absurd. Oder eben meine Vermutung war eher, dass es halt ein Fehler ist, dass halt irgendwie das Signal doch irgendwie irdisch ist und die das fälschlicherweise als irgendwas 100 Milliarden entfernt ist, interpretiert. Das würde Sinn ergeben, alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Deswegen nochmal eine Frage an die Gemeinschaft, wenn jemand eine Idee hat. Her damit.
Ich kann es nicht damit.
Oder es sind tatsächlich Außerirdische, die wissen, wie schnell sich unsere Erde dreht und schicken uns deswegen alle 4 Tage ein Signal.
Oder bei denen dreht es ja zufällig synchron und die schicken es alle 12 Quarks und 12 Quarks sind halt 4 Tage. In einem unendlichen Universum ist das ja nichts unwahrscheinlich.
Ja, aber schon ein bisschen. 4 Tage und das ist dann hier, es ist schon unwahrscheinlich, dass es synchron, dass sich 2 Planeten synchron drehen zu uns.
Die müssen ja nicht synchron sein. Kann ja auch 12-mal so schnell sein oder 100-mal so schnell.
Ja, das stimmt. Und die schicken es jeden Tag.
Ja, oder die schicken es alle einmal im Jahr bei ihren. Ja.
Man weiß nicht. Ich finde es trotzdem komisch. Es kommt mir komisch vor. Deswegen Frage, vielleicht hat noch jemand anders eine Erklärung, wie das sein kann oder ob ich der Einzige bin oder ob ich einfach dumm bin und irgendwas vergesse. Kann auch sein.
I go for the last word. Ich habe heute erst meine Wahlunterlagen gefunden.
Ah, stimmt. Nächsten Sonntag wird gewählt.
Ja, und ich bin weg ab Mittwoch. Das ist total beschissen.
Oh.
Weil jemand in unserem Haushalt hat den Brief nämlich mit draufgenommen und einfach in einen Papierstapel gesteckt. Ich nicht.
Und die Briefwahl ist jetzt zu spät, oder was?
Nee, ich habe jetzt gerade, man kann sich ja da online anmelden zur Briefwahl, das ist ja so eine, genau, das habe ich jetzt gemacht und ich hoffe, die Unterlagen kommen bis Dienstag.
Okay.
Oder Mittwoch.
Kann man nicht eigentlich auch jemanden beauftragen?
Du kannst auch, nicht, du kannst bevollmächtigen irgendwie, ja. Okay. Aber das musst du auch wieder beantworten, also das weiß ich nicht. Ja. Also ich muss auf jeden Fall noch diese Briefwahlunterlagen bekommen, natürlich. Dann kann ich, irgendwie muss ich ja theoretisch könnte ich ja auch einfach der Lisa auftragen und checkt ja auch keiner. Aber kann man natürlich nicht.
Ja.
Weißt du, wenn der so, nee, wenn jetzt offiziell mache ich es natürlich nicht. Also wenn die zu spät kommen, sage ich halt, wo sie für mich kreuzen soll und schicke ihr meine Unterschrift.
Ja. Ja, hallo. Ah, ich habe noch was, apropos.
Und ich war demonstrieren. Ich war demonstrieren.
Du warst demonstrieren.
Beziehungsweise war ich sogar auf der Bühne reden am wo du nicht warst am Freitag, aber da warst du wahrscheinlich auch schon auf dem Weg, nee, dort sehr frei am Freitag. Wo warst du?
Ich war daheim. Ja, ich bin so, ich muss ehrlich gestehen, so demonstrationsmüde ein bisschen. Ich bin selbstverständlich gegen rechts. Aber ich war jetzt auf so vielen Demos auch schon so. Gegen rechts ist so ein Thema, das klingt jetzt so ein bisschen, aber das ist für mich schon so durchgezockt. Das ist so selbstverständlich. Ich würd gern andere Themen mal irgendwie auf die Agenda setzen. Als
aber was heißt rechts. Durchgezockt? Das ist
für mich eigentlich. Hä?
Was heißt durchgezockt?
Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich gar nicht das Bedürfnis, gar nicht verstehe, wie also das ist eine Diskussion und auch eine Problematik und ein Ding, die mir erstens zu kurz greift, nur gegen rechts, so einfach gegen Faschismus oder was war denn genau der Aufhänger von der Demo nochmal?
Das war gegen die AfD tatsächlich, also Demokraten AfD, so. Gegen die AfD, ja.
Ja, so, ja. Und die Mehrheit ist schon, also es ist so, ich bin manchmal so, ich bin jemand, der ganz gerne Themen sich pickt, die unterrepräsentiert sind und das dann gerne auch mal abhandelt.
Aber was machst du denn dann aktiv?
Zum Beispiel, wie im letzten Vorfolge, dass ich versuche, mehr zu erklären, dass es nicht nur um Rassismus geht, sondern Vorurteile im Allgemeinen. So. Und auch meine Umwelt, mein direktes Umfeld auch immer wieder darauf anpiekse und mir manchmal auch keine Freunde damit mache, dass ich vielen Leuten viele Sachen ins Gesicht sage, wo sie ähnliche Sachen, die ich nicht so ganz vertreten kann, zu deutlich manchmal ins Gesicht sage oder so. Sowas mache ich in meinem direkten Umfeld. Ich versuche tatsächlich auch über Songs auch ein bisschen tiefer Themen, so solche Sachen abzuhandeln. Das ist ein bisschen komplex. Ich kann einzelne Songs mal bei Gelegenheit von mir
aber was für Sachen denn? Und
referieren darüber. Nur weil ich finde, so Rassismus ist für mich so, ja, da sind sich doch eigentlich fast 90%, sogar die Leute, die die AfD wählen, sagen, sie sind keine Rassisten. Weißt du, was ich meine? So, niemand ist mehr so, Rassismus ist quasi schon gesellschaftlicher Konsens, dass das nicht okay ist. So, ein ganz, ganz kleiner Teil, der sagt, offen, er ist ein Rassist. Und die anderen denken, sie sind keine Rassisten und finden prinzipiell Rassismus auch kacke.
Ja, aber weil sie nicht verstehen, was Rassismus ist.
Ja, und ich gehe noch weiter.
Aber die sagen, es sind
die meisten Leute verstehen noch nicht mal, dass Rassismus ist auch nur die Eisspitze, sondern Vorurteile im Allgemeinen. So die Grundsätzlichkeit, wie wir mit uns selber und dass wir dass wir immer erstmal vorverurteilen, dass auch sowas wie Bauchgefühl finde ich ein schwieriges Thema. So. Wie soll ich sagen? Also es gibt Bereiche, in denen ist ein Bauchgefühl gut und da kann man das verwenden. Und es gibt Bereiche, da muss man sein Bauchgefühl hinterfragen.
Zum aber Beispiel.
Und es gibt.
Willst du jetzt gerade Rassismus mit Bauchgefühl vergleichen?
Ja, absolut. Zum Beispiel habe ich häufiges in Diskussion mit Polizisten. Dass ich sie anprangere, warum sie ausgerechnet mich rauspicken und so, was es denn soll. Und ihr Argument ist, was ich ihnen teilweise auch wirklich abnehme, ist so, ja, sie haben halt nach ihrem Bauchgefühl gehandelt. Und dann sage ich, ja, sie nennen das Bauchgefühl, ich nenne es Rassismus. So, das ist ein oft häufiges Diskussionsthema mit Polizisten. So.
Ja, das ist ja auch Rassismus. Das ist ja Rassismus, das ist ja, was ich sage, dass die Leute, die sagen, sie sind ja keine Rassisten, die sagen das, aber sind es ja dann doch. Und dem muss man halt mal manchmal auch klar machen, was Rassismus ist oder warum manche Aktivitäten oder Aktionen rassistisch sind.
Ja.
Und Rassismus ist für viele halt, was weiß ich, dann extrem so, ja, ich zünd ja keine Asylantenheime an. Oder ich habe ja jetzt nichts gegen Ausländer per se, aber ich will halt nicht, dass die Araber herkommen. So, ja, das ist aber Rassismus.
Ja.
Und das, genau die Leute spricht man eben dann an. Deswegen ist das Game nämlich nicht durchgespielt.
Ne, dass es noch Leute gibt, die rassistisch sind, klar, kein Thema. Ich sehe nur, dass es genug Leute gibt, die auf dem Thema und sich da auch schon quasi mit beschäftigen und genug Leute, die das auch schon wirksam und gut und richtig machen und sich darum kümmern und auch quasi das weiterverbreiten und auch auf Schulen. Und da wird sehr viel getan und es gibt andere Themen, da wird meiner Meinung nach erachtens zu wenig getan und die geraten in Vergessenheit und dann wird sich so sehr auf Rassismus eingeschossen. Und für mich ist es dann so, ja, das machen da schon genug und ich kümmere mich. Pass auf, das ist ein bisschen so ähnlich. Das habe ich, glaube ich, von meiner Mom auch so. Meine Mom ist ja, hat den ersten Bioladen in München aufgemacht. So. Das war irgendwann Anfang der 80er, glaube ich, Ende 70er, 80er, irgendwas um den Dreh. Hat sie den ersten Bioladen in München aufgemacht. Einfach mit der Intention raus, auch gar nicht so, so sehr idealistisch heraus, sondern einfach nur mit der Intention, sondern das gibt's noch nicht, das muss mal jemand machen, endlich. So, ja. Und die war Gründerszene, Bio, alle mit dabei, so. Und dann haben sich immer mehr drauf gestürzt und dann am Anfang war es auch richtig uncool. Also ich zum Beispiel wurde so als Müsli-Fresser und mit Sandalen und Wollpulli in der Schule so, war nicht zu den coolsten gehört so, aber mir wurde sehr viel beigebracht, was richtig und was heute mittlerweile fast gesellschaftlicher Konsens ist so. Und das war aber für sie ja der Auftrag, ja, das muss halt irgendjemand machen, das macht sonst keiner, also muss es gemacht werden so. Und dann irgendwann wurde Bio ja so zum Mainstream und so und es haben sehr viele Leute gemacht und sehr viel, ein riesen Business draus geworden. Dann hat sie damit aufgehört und hat den ersten Naturkosmetikladen in München aufgemacht, weil das gab es noch nicht. So. Weißt du, was ich meine? So, und das habe ich so ein bisschen auch ein bisschen drin. So, okay, da kümmert sich genug drum, so, dann kümmere ich mich mal um Sachen, die keiner macht.
Ja, aber das eine ist ja eine wirtschaftliche Entscheidung und
das ist eine wirtschaftlich total dumme Entscheidung.
Wenn du hinter was also, stehst, wenn du wirklich hinter was stehst, dann zu sagen, ja, nee, aber da... Da kümmern wir nicht drum, das müssen wir machen, die anderen schon zur Genüge, finde ich nicht cool, ja, ehrlich ist, gesagt. Ja, aber du kannst ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Doch, weil Zeit natürlich begrenzt ist, wenn man sich um eine Sache kümmert. Also das ist halt so ein Thema, also das ist wirtschaftlich, ist das total dumme Idee, was meine Mutter gemacht hat. In dem Moment, wo man mit Bio Geld verdienen konnte, hat sie damit aufgehört. Damit, in dem Moment, wo alle angefangen haben, Bio, das Riesenindustrie geworden ist, hat sie damit aufgehört und hat was Neues gemacht, was noch keiner gemacht hat. Also wirtschaftlich ist es eine dumme Situation, das ist genau das Gegenteil. Das ist eine reine Überzeugungsangelegenheit, weil sie sagt, okay, da fehlt noch was, da muss man noch mehr machen, da muss man neu, muss man auch quasi die Anfänge dieser Szene in der Bio-Naturkosmetik muss man unterstützen und muss da mehr machen und da kümmert sich noch keiner drum. So.
Also ich dachte, weil ja auch große Läden dann aufkamen, also ob es jetzt Basic ist heute, damals kamen ja noch andere große Ketten auf und ich dachte, dass sie da natürlich...
Das kam ja später, sie hat wirklich relativ früh den Laden verkauft und hat dann sich hat dann auch sehr zwischenzeitlich hat so ein paar andere Sachen gemacht und so, hat in so in Großhandelbereichen auch so gejobbt und hat als Beraterin gearbeitet und hat so Design gemacht so, und hat so, aber ihren Laden hat sie abgegeben, weil da hat sie gemerkt, okay, es gibt jetzt genug Bioläden, das machen jetzt genug und dann hat sie für sich eine neue Herausforderung gesucht, was halt noch irgendwie so... Da geht es eher eben um es ist zwar eigentlich, die Gründe sind jetzt nicht so idealistisch, aber doch irgendwie ist dann doch idealistische Gründe. Also auch so zum Beispiel, was ich häufig und viel erlebe, also für mich ist Antirassismus quasi gesellschaftlicher Konsens. Ja, es gibt noch kleine Reste Leute, die das die und jetzt auch wieder aufflammen und da muss man auch gucken und so. Aber wenn du rumfragst, es ist quasi gesellschaftlicher Konsens. Und ich finde, es gibt Themen, auf die ich mich mehr konzentrieren will, die ich mehr unterstützen würde. So. Und eine Demo, ich finde es super und ist alles cool. Ich sage ja nicht, dass man das nicht machen soll. Ich sage halt nur für mich, dass ich mich lieber damit beschäftige, auch informativ mit Sachen, die ich halt unterrepräsentiert finde. So. Was ist daran schlecht? Also, das ändert ja nichts an meiner Einstellung. So. Ich finde nur einfach, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich gegen rechts engagieren und ich finde es auch super. Dann kann ich mich doch um andere Themen kümmern, die unterpräsentiert sind.
Ja, ich habe nur gefragt, um was für Themen du dich dann kümmerst.
Ich kann auch Songs zum Beispiel mal auseinandernehmen von mir, indem ich so bestimmte Sachen versuche, in Bildsprache und in Stories abzuhandeln, zum Beispiel über Kopfkissen-Song auf meinem letzten Album. Ist einer, mit dem ich die ganze Thema Filterbubbles ziemlich früh tatsächlich auch schon abgehandelt, der Song ist richtig alt, und in einem Song in der Metaebene verpackt habe, so eine Sachen versucht zu machen. So.
Okay.
Aber das kann ich gerne mal analysieren, wenn du möchtest. Könnt ihr auch mal ihr sagen, ob euch das interessiert. Ich will jetzt auch niemanden belästigen mit so einem Scheiß. Aber ich kann, wenn euch das interessiert, gebt mal Feedback, dann kann ich auch gerne mal den Song reinnehmen und euch dazu eine Story erzählen, was der so ausdrücken soll.
Ihr dürft entscheiden.
Ja.
Schreibt uns.
Genau. Ich habe noch was ich sagen wollte, eigentlich vorhin, wo ich gerade angesagt habe. Gemischtes Hack. Tommy war letztens in Augsburg und hat gesagt, in Augsburg gibt's nur Mainstream-Läden, da wird er sowieso einen Shitstorm bekommen haben, was von den Augsburgern, bin ich mir sicher, aber ich wollte auch nochmal Senf gegeben, so. Er war dann irgendwie in der Kantine und so und hat noch ein paar andere Läden erwähnt, aber er hat den Laden, wenn ihr das nächste Mal nach Augsburg kommt, oder du, Tommy, wenn du das nächste Mal nach Augsburg kommst, geh in die Mahagoni-Bar, bester Laden, du hast richtig geiles Programm.
Ist da die Panda auch, oder wie?
Guter Club. Richtig, natürlich. Und dann hat vor 3 Folgen, das habe ich bei den einmal vergessen und letztes Mal war ja Faisal da, hat Felix gefragt, wie man Karotten lagert, ohne dass sie labbrig werden, und hat dann keine Antwort zurückbekommen. Und dann wollte ich das mal kurz hier auch mal ansprechen. Wenn ihr Karotten lagert und nicht wollt, dass sie labbrig werden, in ein feuchtes Küchenhandtuch einwickeln.
Feuchtes Küchenhandtuch, oder wie?
Feuchtes Küchenhandtuch.
Das hilft eh oft.
Ja. Ja, es hilft oft. Und bei Karotten ist es richtig geil, weil stimmt, Problem hatte ich auch oft, dass die Karotten quasi wirklich nach einem Tag lapprig sind, so. Und wenn man die einfach in ein feuchtes Küchentuch einwickelt, dann bleiben die knackig.
Ich habe das eh nicht ganz verstanden, weil ich wurde halt auch direkt auf Viktor Alimarkt. Ich kaufe halt dann nur so viel Karotten, wie ich brauche.
Ja, ich weiß manchmal nicht, wie viel ich brauche. Ich kaufe einfach mal 2, 3 und dann, manchmal sind sie an einem Tag weg, manchmal nach einer Woche nicht.
Ja, okay. Ich mache meistens, wenn ich merke, dass, also wenn ich es noch rechtzeitig merke, dass mir das Zeug quasi unterm Arsch weg verderben würde, dann koche ich mir dann irgendwie irgendeinen Leipziger Allerlei.
Leipziger Allerlei, was da drin?
Ja, was halt im Kühlschrank ist eben.
Achso, okay. Ja, das mache ich eh immer. Ich koche immer aus dem, was im Kühlschrank ist halt. was soll ich sonst kaufen? Oh, gut, man könnte losgehen und was kaufen.
Was einkaufen.
Ah, ich habe... Mir ist gerade noch was eingefallen. Thema, wo wir nicht...
Wir kommen in der ersten Welt, wir könnten was einkaufen. Aber auf der anderen Seite, erste kochen. Welt ist auch Kühlschrank. Insofern, das ist ein reines
oder
erste
Welt. Oder diese Lieferservice, wo man sich jetzt quasi auch direkt für ein Rezept die Sachen zuschicken
kann. Das finde ich ja tatsächlich, dann geht's zu McDonald's. Also, das finde ich wirklich ganz komisch. Ich habe einen Kumpel, der das macht, der auch noch nie gekocht hat in seinem Leben. Und der kocht, ja, ich koche jetzt auch.
Ja gut, für solche Leute ist es vielleicht echt nicht schlecht, wenn du noch nie gekocht hast, so... zum Anfang,
ja,
zum Mal reinkommen.
Aber weißt du, so denke ich mir auch so, ja, dann koch doch einfach. Also, es ist jetzt nicht wirklich, kochen ist jetzt nichts. Also, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt auf Sterne kochen oder halt für Restaurant. Aber einfach kochen. Also, dich einfach was in der.
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, wir sind da ähnlich. Wir haben auch von klein auf immer selber wahrscheinlich in der Küche mitgeholfen und unsere Eltern konnten kochen und so. Aber stell dir vor, du kommst aus irgendeiner Chantal-Familie, wo die Mutter schon nur bei Mackie war und denen die Kochen beigebracht hat. Und das, also weißt du mal, zugespitzt formuliert, ja. Dann kann ja auch sein, dass du einfach noch nie irgendwie, dass dir halt sogar Wasser anbrennt, weil du überhaupt keine Ahnung hast, oder? Kann doch auch sein. Also, kann schon möglich sein.
Das Wasser ein bisschen zu knusprig geraten.
Ja. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn jemand so gar nicht kochen kann, kann er sein. Also ich finde es so, für mich ist das voll im Blut. Ich von klein auf immer selber, ich habe mit 7 schon Bolognese selber gekocht. Zwar erstmalig mit Hilfe von den Eltern, aber ziemlich zügig und auch alleine konnte ich dann auch schon. So.
Bolognese ist das Gericht, was jeder kann, wo jeder auch sagt, er mache die beste Bolognese.
Ja, haben wir schon 3-mal.
Habe ich schon mal gesagt.
Das fällt mir immer wieder aber auf. Das nach wie vor ist meine die beste, nach wie vor. Ja. Alle anderen sind Lügner. Aber ein Thema, was wirklich, apropos, was für Themen noch wichtig sind, ein Thema, was uns ja tatsächlich eigentlich wirklich anspricht, ein sehr aktuelles Thema, neue Flüchtlingsdramatik irgendwie vor der Grenze so. Das ist zum Beispiel was, wo es, das ist nicht so eindeutig und sehr, sehr schwer gerade irgendwie, finde ich, zu diskutieren, zu handeln so. Was ist denn, so, da stehen auch immer gerade die von den Türken weitergeleitet, viele tausend Menschen vor der griechischen Grenze und werden dort mit Wasserwerfern am Eindringen gehindert und zurückkarrt und so und stehen da quasi zwischen 2 Fronten und keiner will sie haben.
Ja, auch schön, dass du Menschen sagst. Das finde ich immer wieder, also das macht es irgendwie ein bisschen leichter, den Gedanken, naja, eben Flüchtlinge oder Migranten und dann oder dann bekommt es so was Abstraktes oder dass die von der Leyen Griechenland dankt, dass sie diesen Schutzwall vor Europa aufbaut, als wird da irgendwie eine Flutwelle ankommen. Zombies und kommen. Da kommen halt...
Vor allem apropos,
ja, da also kommen
hat noch keiner gesagt, dass bei uns hier saß, hier Corona will halt so, bei denen ist das weniger ein Problem, bei denen ist es warm. Ja. Stell dir mal vor, das so, die kommen, das wirst so hast du über dich mit dem Schlauchboot übers Meer gekämpft, kommst dann hier an und kriegst Corona und verreckst. Das wäre doch das Fieseste, was. Boah, das wäre richtig fies.
Ja, aber tatsächlich. Stell dir vor, du kommst im Schlauchboot an, kommst hier an und kriegst eine andere Infektion und verreckst. Was passiert gerade, weil die halt da einfach komplett zwischen den Ländern hängen und da sich halt keiner zuständig fühlen will und dann Staaten Exempel statuieren wollen an Menschen eben. Ich finde das total pervers und jetzt fahren dann noch irgendwie, organisieren sich irgendwelche Faschos, Rechten apropos verprügeln auf die ein und da finde ich echt krass, dass du sagst, Rassismus ist kein Problem, so.
Das ist nicht Rassismus in dem Sinne. Das ist mir zu, leid. Das hat mit Rassismus gar nicht so viel zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist genau das Problem. Das ist ein Feindbild für die Leute, die da so aufgeheizt wurden. Für die ist einfach ein Feindbild aufgebauscht worden, wo es gesagt wird, das ist das Problem, was wir haben. Und gerade auch, das ist ja auch, hörst du ja auch, das ist ja nichts Neues, dass viele Benachteiligte und gerade aus Regionen, wo viele Benachteiligte sind, so im Osten, sonst wo, einfach das auch daran liegt, dass Rassismus dort groß ist, weil dort viele Leute einfach mit wenig Perspektiven sind und die zu Recht darüber klagen, dass sie so vernachlässigt worden sind und alles, was quasi im Umschwung mit der Wiedervereinigung, Stichwort Treuhand und so passiert ist, einfach auch schiefgelaufen ist und einfach in die Mühlen des Kapitalismus gerieben worden sind, so ungefähr, ohne damit umgehen zu können. Und seit Jahren irgendwie wählen und irgendwie ändert sich nichts und egal was sie wählen, passiert ihnen nichts Besseres so, hilft ihnen nichts so. Und jetzt irgendwann halt rechts wählen, ja. Und die halt einfach auch aus ihrem wahrscheinlich Minderwertigkeitsgefühl und Perspektivlosigkeit da eine Gruppierung sagt, pass auf, die sind schuld so und die sind noch weniger wert als du und dafür halt anfällig sind. So, das will ich genau sagen, deswegen ist Rassismus für mich zu kurz gegriffen. Das ist halt einfach so, die Leute suchen halt nach Antworten für ihre Probleme und haben ganz gern ein Opfer und ein Feindbild so. Und das wird dann halt noch dazu über soziale Medien als Bedrohung noch größer inszeniert so und dann wird es aufgebauscht und die sehen irgendwie Gewalttaten auf Facebook und halten das für die Realität und das auf alle betreffen so. Rassismus ist mir da viel zu kurz gegriffen einfach.
Und ordnet es einer Ethnie zu, einer Volksgruppe, das ist Rassismus. Und außerdem habe ich gerade gesagt, dass da Rechte hinfahren und auf die geflüchteten Menschen da einprügeln und das ist definitiv rassistisch motiviert. Also, dass du mir entweder nicht zugehört oder du hast da gleich reingeredet.
Doch, ich habe ja schon zugehört.
Aber das ist dann natürlich Rassismus, tut mir leid. Also, ich kann da gerade, verstehe gerade nicht, da willst du da wieder irgendwie einen Punkt gerade klar machen, aber wenn da Rechtsradikale hinfahren, um auf die einzuprügeln, das ist natürlich rassistisch motiviert.
Und es ist besser, wenn man sagt, hier Türkei, wir geben dir ganz viel Geld, und das passiert, und das Leid passiert dann dort.
Nee, aber darum geht's auch nicht. Ich rede gerade von Menschen, die da hinfahren, ich rede nicht von Griechenland, ich rede nicht von Türkei, sondern dass da gezielt Leute hinfahren. Diese Notsituation, deswegen, warum sagst du dann, ist das besser?
Weil es ein Thema ist, was diskutiert werden muss, finde ich.
Ja, aber du redest, du willst gerade was durchboxen, ich rede von was anderem, Freeze.
Okay, worum redest du, dann sag's.
Bitte?
Dann macht dein Punkt klar, dann habe ich es noch nicht verstanden, weil ich habe einen anderen Punkt anscheinend.
Ja, aber du brauchst doch nicht sagen, ist das besser dann, weil das hat damit nichts zu tun. Ich rede gerade von diesen Typen, die da hinfahren, von den Faschisten, die da hinfahren, um auf Menschen einzuprügeln, wie pervers das ist. Du redest von der großen Problematik, dass das außenpolitisch einfach ein Riesenthema ist und natürlich, dass Europa das Problem nach außen gedrängt hat, also in die Türkei quasi, diesen faulen Deal eingegangen ist, aber das ist ein anderes Thema, darüber habe ich gerade nicht gesprochen und deswegen kannst du das nicht in Relation setzen, ob was besser oder schlechter ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wollte ich dir nur sagen.
Ja, also ich sehe halt einfach den Unterschied, den ich sehe, ist, dass das Plakative, dass die Leute dorthin fahren und die Gewalt direkt vor der Haustür ist, macht es halt näher und macht diesen Konflikt und den Gräueltaten und was macht es emotional mehr hier und betreffender und konkreter und plakativer war. Aber das Leid und die Ungerechtigkeit passiert schon die ganze Zeit und das interessiert halt keinen, wenn es weit genug weg ist. So, das ist mein Punkt. Der nicht, der diskutiert werden muss, so. Und dass da halt irgendwie keiner wirklich Verantwortung übernimmt und keine Lösung präsentiert werden. Und das ist schön, über Rassismus zu diskutieren. Aber viel wichtiger ist, dass halt Lösungen geschafft werden müssen. So. Und dann würde sich Rassismus nämlich auch wieder relativieren, wenn keiner sich bedroht fühlt, wenn Sachen nachhaltig geregelt und Lösungen gefunden werden, dann müsste es auch quasi gäbe es den Konflikt nicht. So, und dann hätten auch Rechte keine Möglichkeiten, Leute zu manipulieren und aufzuhetzen gegen Leute, die gar nichts dafür können. So. Also das Problem mit der Ursache einfach nicht angepackt. Das ist ein Punkt, um den es mir geht. So.
Ja, das ist ja aber auch, also das, glaube, da sind sich ja auch alle einig.
Aber was sind dann die Lösungen?
So, wenn ich die hätte, dann würde ich die liebend gerne der Politik präsentieren. Das ist natürlich alles sehr komplex, also es geht ja schon in den Ländern selber los, es geht bei dem Krieg los, es geht in Syrien los, es geht bei Russland los, bei Erdogan. Das ist diese ganzen sogenannten bilateralen und multilateralen Beziehungen, wie du überhaupt diese Kriegsführung, auch die Kriegsführung Assads zum Beispiel, gegen seine eigenen Leute, wie du die sanktionieren kannst, aber gleichzeitig natürlich diplomatisch noch irgendwie funktionieren musst. Und wo hörst du auf? Wann hilfst du den Rebellentruppen? Wann hilfst du dem Machthaber, der aber Giftgas einsetzt, der also quasi Kriegsverbrecher ist? Dann kommt der IS an, von der anderen Seite, den willst du zurückdrängen, der ist aber auch gegen Assad, also musst du dann wieder Assad unterstützen. Und das, wo soll ich da jetzt eine Lösung herbringen?
Ja. Also, ja, aber ich finde, also allgemein.
Natürlich, ja, natürlich ist es so. Aber das ist ja das Dilemma, was herrscht. Das ist ja das Dilemma, was Europa hat, was eine Merkel hat, wenn sie weiß, okay, unser Land bricht zusammen unter diesem Flüchtlingsstrom. Wir müssen jetzt vielleicht diesen Deal mit Erdogan eingehen, haben den aber auch nur an der sehr langen Leine. Weil der eben immer drohen kann und sagt, er macht auf, so, er lässt sie alle rüberkommen. Der Deal war eigentlich, dass der da Schulen baut, der kriegt 6 Milliarden, also für alles Mögliche, ja, der soll die erziehen, der soll die eigentlich integrieren und nicht da in dem Lager verrecken lassen, im Idealfall. Das war der Deal eigentlich, aber du kannst nur sehr, sehr portioniert Druck ausüben, weil er auf der anderen Seite wieder Druckmittel in der Hand hat. Dann fängt er den Krieg an, dann marschiert er da ein bei den Kurden. Da musst du eigentlich natürlich sagen, als Wertegemeinschaft, so, okay, stopp, das geht nicht, Alter. Du kannst nicht einfach einen Angriffskrieg führen. Aber dann sagt er, ja gut, dann mache ich eben das. Das ist halt Politik, das ist Diplomatie. Und das, was wir wissen oder was ich jetzt hier weiß, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil, was da wirklich noch an anderen Deals herrscht. Deswegen kann ich keine Lösung präsentieren. Deswegen gehe ich demonstrieren und sage halt, ey, wir haben da keinen Bock drauf und wir wollen es zeigen. Weil an die Entscheidungsträger.
Ich hätte so ganz paar naive Ideen, so, wo gerne Call to Action, gibt uns Feedback oder mir Feedback oder auch im Sam, wenn ich da aus Naivität irgendwas nicht berücksichtigt habe. So. Aber einmal, also ich sehe zum Beispiel, dass wir als Europäer und westliche allgemein reiche Fraktionen, würde ich uns jetzt mal westliche reiche Fraktionen im Allgemeinen sagen, dass wir definitiv in der Verantwortung sind. So, weil wir haben die ganzen Nahen Osten, wir profitieren davon, dass da seit Jahrzehnten oder seit einem Jahrhundert wahrscheinlich schon, ich glaube, seit diesem hier Sykes-Picot-Abkommen, wo dann die Grenzen gezogen worden sind damals, hier, das war Erster Weltkrieg, wo quasi die Kolonialmächte, Frankreich und Großbritannien, haben ja quasi den Nahen Osten unter sich aufgeteilt und haben in Lineal einfach irgendwo Grenzen reingemalt. Man hat gesagt, hier, das ist jetzt Irak.
Ähnlich wie in Afrika übrigens, Syrien. Da noch, ja, genau, noch fast richtig. Extremer.
Ja, und halt ohne Rücksicht auf Ethnien, auf Stammeszugehörigkeit, auf religiöse Unterschiede und so, einfach willkürlich, zack, ihr seid jetzt ein Staat, ob die zusammenpassen oder nicht, scheißegal. Deswegen, und es ging ja auch nie darum, um die Leute, um die Menschen, die dort leben, so, sondern es ging ja immer nur darum, Interessen und Machterhalt und vor allen Dingen halt Rohstoffe und so. Und gerade im Nahen Osten, das geht halt einfach ganz klar schon immer um Öl, was anderes gibt es dort nicht so. Und deswegen ging es nur darum, auch quasi irgendwelche Despoten oder Diktatoren einzusetzen, die quasi dafür sorgen, dass das Öl fließt. Alles andere ist wurscht. Solange die Ressourcen, solange die quasi schön und brav Lieferant sind, ist alles in Ordnung. Und wehe, wenn nicht, dann gibt es halt quasi Ärger. Und die Leute haben sich dort, die Despoten haben sich da dann schön eingerichtet und haben quasi mit dem Geld, was sie da verdient haben, sich selber ein schönes Leben gemacht und ihren Machtapparat finanziert, mit dem sie die Bevölkerung dann einfach in Schach gehalten haben. Weil das ist nämlich das ganze Problem, was halt quasi im Nahen Osten doch entstanden ist. Die Bevölkerung dort, die Menschen dort, braucht am Ende des Tages niemand. Keine Machtinteresse, kein Land, niemand, keine Region, auch die Regierungsvertreter, Despoten, was auch immer die Machthaber dort brauchen, die Bevölkerung nicht. Weil das Geld fließt durch die Ressourcen, durchs Öl, so, und die sind halt da. Weißt du, so ja. Ungefähr, ist mal hart umschrieben, ist halt so das Problem, ist, die sind halt da. Wir brauchen die eigentlich nicht. Alles, was halt im Nahen Osten in erster Linie an Wirtschaft so binnenkonjunkturell gibt, ist halt irgendwie Agrar, Landwirtschaft und Öl zugespitzt. Klar, es gibt auch natürlich, aber halt rückständig und nicht in so großer Anzahl, einfach jetzt quantitativ, gibt es natürlich auch Mediziner und alles und es gibt auch Universitäten, aber halt auch nur zugänglich wieder für einen kleinen Teil und es gibt nicht annähernd so viel Geld wie im westlichen Land und deswegen gibt es auch nicht so viel Bildung und so viel gebildete Leute insgesamt und auch nicht so viel Wirtschaft und florierende sonstige Systeme. Einfach über die Hälfte ist Öl und Agrar. So. Und das ist ja jetzt das Problem. Es wird quasi auch noch dazu kommen, dass quasi die Entwicklung des Öls immer unwichtiger wird. So. Und jetzt braucht man, jetzt geht es eigentlich nur noch um Machterhalt und so. Und die Menschen dort braucht einfach keiner. Und das ist das Problem. Und daran haben wir als Europäer und als komplette westliche Welt einfach den großen Anteil. Klar kann man sagen, ja, aber Frankreich und Großbritannien haben da das damals verursacht. Das waren wir schön brav alle. Und vor allem haben wir alle ganz lange davon überlebt. Das heißt, erstmal finde ich wichtig, in allen Köpfe reinzuarbeiten. Hey, wir haben da eine Scheißverantwortung, wir sind da schuld dran, dass das da so kriselt, dass diese ganzen Konflikte jetzt da so entstanden sind, wie sie sind und einfach nie aufgehört haben, haben wir einfach eine große Mitschuld. Finde ich halt einfach wichtig, dass einem das bewusst wird so. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben da die Verantwortung, dann verstehe ich jetzt mal ganz naiv nicht gefragt, warum nicht so Lösungsansätze gefunden werden wie, ja, jetzt, der Krieg ist jetzt da, jetzt kann man nicht mehr verhindern, die ganze Scheiße ist schon am Dampfen so, jetzt muss quasi irgendwie eine Lösung her. Und erstmal quasi geht es darum, dass die Menschen, die flüchten, irgendwie Sicherheit und einfach Überleben gesichert wird auch und ein humanitäres. Warum nicht einfach richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen wird und dort überall einfach an allen Grenzen entlang Container längst aufgebaut werden, also Containerstädte, aber halt komplett ringsrum und richtig viel Geld, von mir aus auch von der internationalen Gemeinschaft, wenn alle zusammenlegen und natürlich die westlichen Reichen mehr. So, warum nimmt einfach jeder nicht richtig viel Geld in die Hand und sorgt dafür, dass die Leute dort einfach wohnen und essen können? So. Also mehr geht es ja erstmal und sicher sind. Wenn es zum Beispiel die UN machen würde, ja, es gibt ja einzelne von der UN, glaube ich, auch geführte Camps, so genau weiß ich es gar nicht, wird es auch geben, aber einfach richtig viele. Die UN-Camps wird auch niemand angreifen. Also das ist ja international, weißt du, was ich meine? Ja, da sind die ja wenigstens sicher. Und so, das ist zum Beispiel so ein naiver Lösungsvorschlag. Warum wird vor allem nicht einfach dafür erstmal gesorgt, dass die sicher leben können, gesund leben können und was essen können? Das ist so, Schritt doch eins. Und der Krieg ist 9 Jahre her oder was? Wann hat er angefangen?
So? Ja, das ist ja ein Flüchtlingscamp.
Ja, ein Flüchtlingscamp, also es gibt halt vereinzelte, aber es gibt offensichtlich nicht genug und offensichtlich dann auch wieder so geballt, wo dann auch wieder Konflikte entstehen und auch wieder Terrorismus innerhalb des Flüchtlingscamps. So habe ich Dokus gesehen, die ich echt auch krass finde, wo es dann auch schon wieder...
Ja, aber das ist halt, es geht da um mehrere Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Das ist, es ist ein Land. Das wo nimmst du das weg, weißt du? Natürlich wird das probiert, aber du kannst ja nicht das aus dem Nachbarland einfach, aus der Türkei jetzt in dem Fall zum Beispiel sagen, okay, ein Drittel eures Landes oder ein Zehntel eures Landes oder ein was weiß ich wird jetzt weggenommen.
Und dann täusche ich mich oder ist es einfach nicht ganz, ganz, ganz viel Wüste rings um Syrien auch, das zu Syrien gehört?
Ja, aber eben, da, Wüste musst du ja auch, also um dann eine Stadt aufzubauen, was du ja dann bräuchtest, das geht ja, das ist ja kein Zeltlager, du brauchst ja eine Infrastruktur dafür auch,
ja,
du
gut,
musst
aber
ja
also Wasser hinschaffen. 9 Jahre Zeit.
So, ja, aber das, die hatten diesen, erstmal in 9 Jahren brauchst du keine Stadt und zweitens,
war das... China hat gerade in 2 Wochen Krankenhäuser gebaut, Alter.
Ja, dann schafft die Chinesen dahin. Aber wer soll das bauen? Wo willst du denn da die Leute herkriegen, wenn du die nicht dahin zwingen kannst? Zwangsarbeiter. Also klar, ist ja die Idee, macht ja UN schon Sinn.
Halt, das müssen wir alles zusammen tun.
Bitte?
UN halt. Also dann
ja, aber
halt
UN halt, die haben ja, das
und,
ist ja...
Und Truppen von allen halt so zusammengezogen werden, um das halt humanitär zu lösen. So.
Klar, also es ist der Ideal, also natürlich, aber es ist natürlich nicht so einfach. Wie gesagt, es ist kein Zeltlager, was da aufgebaut werden muss. Du brauchst das Wasser, du brauchst die ganzen Materialien, du brauchst die Manpower, du brauchst die Erlaubnis, irgendwo einfach was hinzubauen. Ich meine, klar, also ich wäre auch dafür, aber du kannst ja nicht als UN auch nicht einfach über irgendein fremdes Land verfügen.
Na gut, aber das ist so ein Ding, also, das ist übrigens auch ein anderes Thema. UN gehört für mich komplett reformiert, ein komplett unnützer Haufen, so wie es aktuell ist. So, die Veto-Regularien müssten abgeschafft werden. Und es müsste andere Abstimmquote, weil wir haben das Problem, ist so, Globalisierung schreitet viel zu schnell voran und die
ja klar, aber die das ändern, könnten, sind halt die Vetorechte haben.
Und ja, die, das also man müsste eigentlich reformieren, wahrscheinlich eine blöde Idee, man müsste eigentlich einfach eine zweite Institution aufmachen, wo sofort alle dabei wären, die nicht Vetorechte haben, so. Und damit fast alle und die anderen vier mit ihren Vetorechten könnten dann entweder alleine in die UN versauern oder müssten halt sich quasi an das neue Instrumentarium oder die neue Einrichtung, wie auch immer man es nennt.
Ja, so kann man einen Weltkrieg anzetteln.
Wieso?
Du schaffst ja wieder trotzdem dann zwei Lager. Also das ist ja.
Nee, die UN, erstens, UN existiert ja weiter. Und dass man einfach ein Institut, Institution ins Leben ruft und sagt, okay, das ist jetzt quasi, nennen wir es. Keine Ahnung, ich habe noch keinen Namen dafür, ja, aber sowas ähnliches wie die UN eigentlich so. Und da haben alle nach einem anderen Schlüssel Mitspracherecht. Alle haben Mitspracherecht. Also einfach, das ist ja nichts, erstmal nichts Bindendes, sondern es geht da quasi nur darum, weltgemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen und sich zu verabreden. Einfach so eine übergeordnete Instanz, mit der alle mit den Reglementarien alle einverstanden sind. So. Und die Vetorechte werden erstmal nicht einverstanden damit sein, aber die müssen ja nicht dabei sein. Und dann kann aber quasi der Rest der Welt trotzdem handlungsfähig sein, ohne auf die Vetorechte angewiesen zu sein.
Vetorechtler, ja, aber die stößt ja damit vor den Kopf. Also das ist natürlich ein diplomatischer Ansatz, aber das ist ja das, was tatsächlich zu Kriegen führt. Einfach, dass du Leuten irgendwie dann doch eine Macht wegnimmst. Und das wollen die nicht, egal ob das eigentlich für die Vereinten Nationen stehen, aber klar, die USA und die hocken auf ihrem Vetorecht aus einem Grund, weil es auch ein Macht- und Druckmittel ist. Und wenn du dann sagst, gut, dann machen wir was anderes auf, dann sagen sie, Moment mal, so läuft es aber nicht hier. Dann,
das glaube ich nicht. Dann, weil der, also wenn es sowas ist, was total im Zeichen von Frieden und Weltgemeinschaft steht und so, dann müssen die erst Argumente finden, warum nicht. Und dann, sie müssen auch nichts einzahlen. Also das UN muss ja auch, jedes Mitgliedsland muss ja zahlen quasi so. Die müssen ja auch erstmal nichts einzahlen, kann ihnen ja wurscht sein. Also das, die müssen ja irgendwie argumentieren, was er dagegen spricht. Und wenn da quasi einfach keine Argumente gibt, außer ihren Machtverlust, ist es rein taktisch relativ schwer zu argumentieren, weil sie tun da trotzdem so, als ging es immer um andere Sachen und nicht um ihren Machtverlust.
Ja, aber dann beenden die halt irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen. Also dass sie, wie die argumentieren, das finden die dann schon, das kriegen ja. Die dann schon hin. Ich glaube, da es ist eine gute Idee, aber ich glaube, da gehst du ein bisschen zu naiv ran. Also das.
Ich habe ja gesagt, es ist sehr naiv, alles mal in den Antworten in den Raum geschmissen. Aber das ist genau, so naiv wie es klingt, so wahr ist es halt auch im Umkehrschluss. Es scheitert an den Menschen.
Ja, natürlich, aber das ist ja wie immer, also wenn man sagt, jetzt wenn jeder von uns einen Euro geben würde, oder weißt du, von aus dem Westen, was weiß ich, dann könntest du das komplette Bildungssystem Afrikas sanieren. Aber das macht halt nicht jeder. Natürlich, wenn du so rangehst, da gibt es natürlich viele super Ideen, aber es steht halt immer der Mensch im Weg. Ja. Leider.
Ja, traurig, aber wahr. Deswegen sage ich, man muss an allen Köpfen mehr anfangen. Machtverlust, Ego, das sind unsere Hauptprobleme.
Ja.
Ich habe jetzt leider kein schönes Schlusswort, um das abzuhaken. Ich meine, das ist einfach natürlich auch eine
ernste Folge. Da kann man mal die Leute mit, vielleicht fallen euch ja Ideen ein. Einfach mal alle mal ein bisschen nachdenken.
Das wäre ja allgemein das so, dass auch dafür ist auch vielleicht Schwarmintelligenz auch mal wieder gut, einfach um Ideen zu sammeln. Was könnte man dann alles machen? So? Und wir besprechen in der nächsten Folge dann auch weiter. Geschickt uns doch mal Ideen. Was sind eure Ansätze? Und ich finde so ganz naive Ideen auf dem Tisch, weil manchmal sind da tatsächlich wahrscheinlich doch einfach auch so naiv sie manchmal erscheinen möchten, dann sind sie manchmal tatsächlich vielleicht auch ein guter Ansatz. Um da irgendwie so.
Ja.
Ich finde es irgendwie schön, mehr Ideen zu suchen, die nachhaltig irgendwie vielleicht da Wege eröffnen oder so. Finde ich irgendwie schön. Schickt uns Ideen. Ich will, wenn ihr Bock habt und wenn es euch interessiert, sagt uns das auch. Wenn ihr das langweilig findet, sagt auch das. Aber ich finde es einfach schöner, sich mehr Gedanken zu machen um Lösungen. Ich bin so ein lösungsorientierter Mensch einfach, weißt du, das ist immer so, dass mein Ding so, okay, Probleme benennen ist eins, aber Lösungen suchen ist das andere. Das finde ich irgendwie immer spannender. Und deswegen, wenn wir alle mithelfen, Lösungen zu suchen, sind wir da vielleicht, das ist nämlich genau das, was die AfD zum Beispiel macht. Die benennt auch nur Probleme und Schuldige. Die schafft ja keine Lösungen.
Ja.
Naja. Haben wir noch was, haben wir noch ein positives Thema zum Schluss?
14 afrikanische Länder müssen immer noch Kolonialsteuer an Frankreich zahlen. Habe ich noch als positiven Beitrag.
Nochmal was?
14 afrikanische Länder müssen immer noch Kolonialsteuer an Frankreich zahlen, also Abgaben.
Wirklich?
Naja.
Krass. Ja, ich habe in einem Song, der noch nicht draußen ist, habe ich eine Zeile, die besagt, wir würden der dritten Welt helfen, indem wir aufhören, sie zu betrügen. Das bringt eigentlich alles auf den Punkt, finde ich. Naja.
So.
Ja, wir sind eh weit über eine Stunde. Eine positive Nachricht, ein positives Ende finde ich gerade nicht. Außer, dass wir am Sonntag deine Mutter wählen. Ja. und... Ja, lasst euch nicht anstecken. Simon, mach noch was
Erotisches. Lasst euch immer nicht anstecken. Mir fällt auch nichts Erotisches ein. Erotik ist durchgespielt heute.
Kann man ja nicht gibt's, noch Witze gibt, über Pipi-Kaka-Witze machen, irgendwas?
Gibt's zu viel. Das machen wir nicht mehr. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Start in die Woche, obwohl es jetzt euch sehr deprimiert vielleicht zurücklässt, aber manchmal ist es halt auch traurig im Leben. Da ja. Muss man dann auch wieder in die Hände spucken und es jemand anderen ins Gesicht schmieren und sich dann freuen, dass der auch krank ist. Ah ne, falscher Podcast.
Was gibt's bei dir noch die Woche? Seid das noch was? Wo bist du? Bist du irgendwo zu sehen, zu hören?
Ich bin morgen und übermorgen drehe ich, da muss ich auch noch Text lernen. Ich habe morgen von 10 bis 20 Uhr Drehtag einen Piloten für eine Serie in Münchner Untergrund und Schickimicki-Milieu angesetzt, wo ich in der Hauptrolle wäre. Und am Mittwoch spiele ich in Berlin mein Soloprogramm im BKA Theater. Kommt da vorbei, da gibt es was zu lachen. Und Donnerstag bis Sonntag bin ich im Quatsch Comedy Club. In Berlin auch.
Ach, in Berlin.
In Berlin. Und am Montag dann bin ich tatsächlich im Bundeskanzleramt eingeladen.
What?
Ja, im Zuge der 25 Jahre internationale Wochen gegen Rassismus. Also nichts für dich.
Nichts für dich. Verdammt.
Ja, cool. Genau, deswegen Berliner, wir sehen uns in Berlin und Münchner, vielleicht seht ihr mich morgen mit Schnurrbart. Ich habe ab morgen einen Pornobalken, weil ich den für diese Serie ist gewünscht. Achso, ich dachte, für den
Bundeskanzleramt brauchst du
den. Ja, da auch. Und genau.
Ja, geil.
Ey, da will ich mal Freestyle verabschieden. Genau. Und das wird auch die Verabschiedung machen. Ich sag schon mal, eine schöne Woche euch und vielleicht sehen wir uns. Schüssel.
Ich bin am Freitag in Saarbrücken. Die Saarbrücken mache ich mir keine Sorgen, dass die Corona-Angst haben. Bei denen läuft Corona schon seit Jahrzehnten im Blut. Und die sind geimpft einfach. Und instant Corona-Impfung in Saarbrücken. Also Saarbrücken feiert definitiv ohne Angst. Das weiß ich. Heidelberg bin ich mir noch unsicher. Am Samstag bin ich in Heidelberg. Weiß nicht, wie die Heidelberger sind. Heidelberg klingt so weich. Also ich habe da jetzt noch keine Erfahrungswerte. Einfach nur rein wegen dem Wort Heidelberg. Mal sehen. Müsst ihr mich überraschen, ihr Heidelberger, wie tough ihr seid. Und wascht euch einfach die Hände. Und ich habe mir doch noch eine positive Nachricht eingefallen zum Abschied. Und zwar... In Italien wurde der Cannabisanbau für den Eigenbedarf legalisiert. Das ist doch noch eine schöne Neuheit. Und damit verabschiede ich mich.
Normal würde ich jetzt sagen, dann ab nach Italien mit euch, aber das ist ja gerade Corona-Mutterzentrum. Mutterschiff von Europa. Deswegen, ja, liebe Kiffer, jetzt kommt die Gewissensfrage.
Ja, kann, zu Hause kann man auch wunderbar kiffen. Obwohl Süditalien ist bestimmt, Süditalien ist, da ist safe. Sobald es warm ist, sobald es über die 20, 25 Grad geht, hat man schon festgestellt, ist Corona dann ziemlich schnell durch das Thema.
Ja.
Also von daher. Lass dich nicht anstecken. Bis dann. Peace.
Tschüssi.